Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir befinden uns aktuell mitten im zweiten Lockdown, wenn auch in etwas abgeschwächterer Form. Und die zuletzt wieder drastisch gestiegenen Infektionszahlen rücken das ohnehin heiß diskutierte Thema Corona-Impfstoff erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Und seit dem ersten Lockdown war die Suche nach einem Vakzin gegen das Coronavirus eines der beherrschenden Themen und das nicht nur an der Börse. Und zu diesem aktuell wieder überaus spannend gewordenen Thema begrüße ich unter anderem Frau Dr. Farki von dem Biotech-Unternehmen CureVac und unsere CEO Frau Weidmann. Hallo Frau Weidmann.
Ja, hallo, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Frau Weidmann, laut WHO befinden sich ja bereits 45 Impfstoffkandidaten in den ersten klinischen Studien. Doch wer letztlich das Rennen macht, ist völlig offen. Und vielleicht beginnen wir mit einer Frage an Sie. Wie spiegelt sich das aktuelle Rennen an der Börse wider?
Ja, seit März ist ja das Coronavirus das beherrschende Thema an den Börsen. Lockdowns und damit das Runterfahren der Wirtschaft, Unterbrechung von Lieferketten, Homeoffice. Das sind natürlich Veränderungen, die sofort auf die Finanzmärkte durchschlagen. Ebenso wie das Wettrennen um einen Impfstoff. Das sieht man an den Aktienkursen. Und bei den Titeln selbst gibt es eben dadurch auch einen Favoritenwechsel. Pharmakonzerne und Konsumgüterhersteller stellen die Basisversorgung der Bevölkerung sicher und sind somit in Krisenzeiten gut gewappnet. Nachdem sie in den letzten Jahren weniger nachgefragt wurden, sind sie also jetzt durchaus nicht nur auf der Watchlist der Anleger, sondern auf der Kaufliste. Nachgefragt werden aber auch Tech-Unternehmen. Sie legen ebenso zu wie Aktien von Online-Apotheken, Essenslieferdienste und digitalen Kommunikationsfirmen. Sie waren zuletzt alle stark nachgefragt. Und da an den Börsen eben weniger die Gegenwart als vielmehr die Zukunft gehandelt wird, setzen die Investoren natürlich jetzt auch auf Unternehmen, die an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forschen. Das sind natürlich vor allem die klassischen Pharmaunternehmen wie Pfizer, Sanofi, Abbott Labs, aber nun eben auch junge Biotech-Unternehmen. Und immer, wenn eine Meldung zu einem neuen Forschungsfortschritt kommt, steigt der Kurs des jeweiligen Unternehmens, weil die Marktteilnehmer natürlich kaufen. Und andersrum treten Komplikationen oder Verzögerungen auf oder muss die Studie unterbrochen werden, wie kürzlich zum Beispiel bei Johnson & Johnson oder bei AstraZeneca. Dann geben die Kurse nach, denn auch die Anleger wollen ja hinterher möglichst bei dem Unternehmen investiert sein, das letztlich das Rennen um den Impfstoff macht. Und ich persönlich finde es sehr gut, dass hier vor allem auch zwei deutsche Unternehmen die Nase vorn haben, nämlich BioNTech und CureVac.
Ja, und hierzu freuen wir uns sehr, dazu Frau Dr. Farki hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist Vice President des Investor Relations Bereich bei CureVac und stellt sich heute unseren Fragen rund um das Thema Corona und der Impfstoffentwicklung. Hallo Frau Dr. Farki.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
Ja, deshalb freue ich mich direkt, auch Fragen an Sie richten zu dürfen, Frau Farki. Und ich möchte gerne auch die erste Frage stellen. Wie kommt es, dass Sie als recht junges Unternehmen schon so weit sind bei der Entwicklung eines Impfstoffes? Man hätte da ja eher ein klassisches Pharmaunternehmen erwartet.
Naja, die Technologie, auf der der Impfstoff basiert, den CureVac gerade entwickelt, ist natürlich eine Technologie, die jetzt nicht zu den konventionellen Technologien für Impfstoffe gehört. Es ist eine Technologie, die durch die beiden Gründer von CureVac, den Herrn Dr. Ingmar Hör und Herrn Dr. Florian von der Mülbe, im Jahr 2000 ganz maßgeblich weiterentwickelt wurden. Das war das Jahr, in dem CureVac gegründet wurde, als klar war, dass die mRNA-Technologie sehr, sehr großes Potenzial in medizinischen Anwendungen hat. Und das war ist eine Technologie, die sich ganz besonders gut für die Herstellung von Impfstoffen eignet, die im Prinzip sehr großes Potenzial in vielen Anwendungsbereichen hat, aber auch speziell in der Anwendung von Impfstoffen. Und ich denke, diese neue Technologie hat sich jetzt gerade bei der Covid-Pandemie tatsächlich als eine Schlüsseltechnologie herausgestellt, um neue Ansätze zu finden, besonders schnell und besonders flexibel auf diese neue Bedrohung, die ja im Prinzip noch niemand kennt, tatsächlich reagieren zu können.
Und jetzt gab es ja gerade beim ersten Lockdown viel Verwirrung, weil man so das Gefühl hatte, das Virus war ja noch sehr jung und es wurde auch noch nicht richtig verstanden. Wie ist jetzt der aktuelle Wissensstand? Weil viele vergleichen Covid-19 ja nach wie vor mit einer Grippe. Ist das überhaupt vergleichbar?
Das ist tatsächlich nicht vergleichbar. Also ich sage mal, Anfang des Jahres war ja natürlich noch sehr, sehr wenig über Covid bekannt. Und in den letzten Monaten haben wir immer mehr dazugelernt und verstehen immer besser, wie der Virus funktioniert. Dadurch, dass es ein respiratorischer Virus ist, liegt es irgendwie nahe, es gerne mal mit der Grippe zu vergleichen. Die Symptome sind bis zu einem gewissen Grad vermutlich auch vergleichbar. Aber es ist tatsächlich nicht so. Denn das, was wir ganz deutlich sehen, ist, dass der Virus neben der Lunge auch andere Organe beeinträchtigt. Und hier haben Sie zum Beispiel Effekte auf das Herz. Sie sehen teilweise Entzündungen und auch langfristige Schädigungen des Herzmuskels. Durchaus auch bei Menschen, die nur milde Symptome zeigen. Sie haben Effekte, die im Gehirn sich widerspiegeln. Es gab Schlaganfälle, es gab Krampfanfälle, die man auch durchaus bei jungen Menschen beobachtet hat. Und in letzter Zeit hörte man auch von Blutgerinnseln, von Thrombosen. Also es sind Krankheitsbilder, die sich rauskristallisieren, die man am Anfang der Pandemie ganz sicher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wie gesagt, wir lernen kontinuierlich mehr und mehr, wie dieser Virus funktioniert. Aber deswegen ist es auch so wichtig, den Virus nicht zu unterschätzen. Speziell jetzt in dieser zweiten Welle, die sich ja so drastisch ausbreitet, auch hier gerade in Europa, sich an die Abstandsregeln, an die Hygieneregeln zu halten, um sich und auch alle anderen zu schützen.
Und das haben Sie ja gerade schon gesagt, man kann es eigentlich nicht mit der Grippe vergleichen. Jetzt ist es aber so, Viren mutieren ja gerne mal. Wie sieht das bei Corona aus?
Die Grippe ist da tatsächlich ein gutes Beispiel, denn die Grippe hat tatsächlich eine sehr hohe Mutationsrate. Und man sieht das ja auch, dass im Prinzip jedes Jahr kommt die nächste Grippeimpfung und man soll es immer wieder auffrischen lassen, um auch sicherzustellen, dass man immer, ich sag mal, gegen die neueste Art der Grippe geimpft ist. Bei der Grippe liegt es daran, dass es kaum Menschen gibt, die noch nie mit Grippeviren in Kontakt gekommen sind. Also das sind ja diese Influenza-Viren, die die Grippe auslösen. Und jeder von uns ist damit schon mal in Kontakt gekommen, hatte die Grippe oder ist gegen die Grippe schon mal geimpft worden. Und hier besteht tatsächlich diese vielbeschworene Herdenimmunität. Und diese Herdenimmunität setzt die Grippeviren aber auch ganz klar unter Selektionsdruck, weil in der Ausbreitung treffen diese Viren auf immer wieder immun gewordene Menschen. Das heißt, sie können nicht mehr infiziert werden. Und Mutationen, also jetzt keine gezielten Mutationen, aber es findet sich immer wieder ein Grippestamm, der dann eine Mutation hat, der plötzlich immunen Menschen auch wieder infizieren kann. Und der hat dann natürlich einen ganz klaren Evolutionsvorteil und kann sich wieder stärker ausbreiten.
Und wie sieht das jetzt bei Corona aus?
Genau, bei Covid ist es nämlich so, dass Anfang 2020, als es anfing, sich großflächig zu verbreiten, absolut niemand gegen das Virus immun war. Das heißt, es gab für die Ausbreitung des Virus gab es keine Barriere und es konnte sich wirklich so gut wie jeder anstecken. Das bedeutet aber auch, dass relativ wenig Selektionsdruck auf dem Virus lastet, also um neue Formen anzunehmen, um einer eventuell bestehenden Immunität auszuweichen. Und deswegen sehen wir tatsächlich auch eine relativ geringe Mutationsrate. Es hat auch immer was mit der Biologie des Virus selber zu tun, aber ich sage mal, was diese Immunität der Menschen angeht, die eventuell schon zu einem gewissen Grad vorher bestanden hat, das gibt es bei Covid nicht. Und wir sehen eine relativ geringe Mutationsrate und es gibt durchaus Mutationen, die schon beobachtet wurden. Das sind aber alles Mutationen, die von den derzeitig getesteten Impfstoffen noch abgedeckt werden.
Also hat es bis jetzt einfach nur dadurch, dass noch nicht so viele Leute sich damit infiziert haben, musste es sich noch nicht anpassen, um es mal so zu sagen.
Richtig, es ist da noch nicht weiter unter Druck gesetzt worden, ja.
Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn ein Impfstoff fertig ist, wie läuft dann im Grunde, ich sage jetzt mal, die Massenproduktion ab? Also der Impfstoff wird ja beispielsweise auch von Ihrem Unternehmen entwickelt und wird dann das Rezept an die Pharmakonzerne geliefert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben hier bei uns in Tübingen an unserem Standort in den letzten 15 Jahren wirklich große Produktionskapazitäten auch wirklich selber aufgebaut. Und sie produzieren diese Arzneimittel nach GMP, dieser sogenannten Good Manufacturing Practice. Und das ist einfach der Qualitätsstandard, den sie haben müssen, um Arzneimittel herstellen zu dürfen. wir stellen also hier wirklich für uns selber her. Wir haben jetzt dieses Rezept, wie Sie sagten, nicht an einen großen Pharmakonzern weitergegeben. Wir haben drei Anlagen, die derzeit unsere mRNA produzieren, speziell die dritte, die relativ neu ist, die ist auch GMP-zertifiziert und ist eine relativ große Anlage, die in der Lage ist, die derzeitigen klinischen Studien und auch die großen geplanten Studien für unseren Impfstoff mit Material zu versorgen. Diese Anlage produziert hohe 100-Gramm-Zahlen des Impfstoffkandidaten. Wenn Sie sich überlegen, die Impfstoffdosen liegen ja im Mikrogramm-Bereich, also ein Millionstel Gramm-Bereich. Und da sind Sie in der Lage, wirklich große Millionenanzahlen an Impfdosen in diesem Maßstab herzustellen. Wir haben gerade jetzt auch im Aufbau unsere vierte Anlage, die auch über ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank über 75 Millionen Euro mitfinanziert wird. Und das ist tatsächlich nochmal eine größere Anlage. Und hier können wir im Kilogramm-Maßstab produzieren. Und nochmal, wenn Sie Impfdosen im millionsten Gramm-Bereich haben und Sie können im Kilogramm-Maßstab produzieren, reden wir hier wirklich von mehreren Milliarden Impfstoffdosen. Und das ist dann ein Bereich, wo Sie im Prinzip unabhängig werden in Ihrer Produktion, weil Sie so viel produzieren können. Diese vierte größere Anlage, von der ich gerade sprach, die wird vermutlich in der zweiten Hälfte von 2022 fertiggestellt. Und das, was wir wirklich in der Zwischenzeit machen, ist diese dritte Anlage, die auch schon eine relativ große Anlage ist, einfach diverse Male zu kopieren und so unsere Produktionskapazitäten zu vergrößern. Es ist tatsächlich nicht so komplex, wie sich das anhört. Man kann diese Produktionslinie tatsächlich nehmen und quasi klonen. Und damit den Output multiplizieren.
Ich habe noch eine Frage, die sich mir aufdrängt nach dem, was Sie eben gesagt haben. Ist das eigentlich so, muss ich mir als Laie das vorstellen, geht man direkt auf einen Impfstoffkandidaten oder haben Sie mehrere, mit denen Sie zunächst mal das Ganze austesten und fokussieren sich dann auf einen?
Das ist ganz genau richtig. Genau so haben wir das gemacht und genau so werden das auch alle anderen gemacht haben. Also Sie wissen ja im Prinzip, oder das, was Sie initial brauchen, ist ja das Protein des Virus. Also was ist Ihr biologisches Ziel, vor dem Sie das Immunsystem quasi warnen möchten? Und da hat sich ja wirklich jetzt dieses Spike-Protein herauskristallisiert. Das ist ein Protein, was der Coronavirus braucht, um an menschliche Zellen anzudocken und in menschliche Zellen reinzukommen. Und dann,
das sind also diese Sprossen, die man da immer an dieser Kugel sieht, ja, so diese Spikes.
Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, aber es würde Sinn machen, auf jeden Fall. Genau. Und dieses Spike-Protein, man hat festgestellt, dass das ganz zentral wichtig ist für den Virus und deswegen ist das dann auch ein wichtiges Protein, um dem Immunsystem zu sagen, hier, so sieht's aus. Das ist böse und wenn du das siehst, dann fang an, dich maßgeblich zu wehren. Und das, was ja jetzt die mRNA-basierten Impfstoffe versuchen, ist, dieses Protein in der Zelle herstellen zu lassen, aber quasi unter kontrollierten Bedingungen. Denn Proteine werden ja immer auf der Grundlage einer RNA hergestellt. So läuft es in der Zelle. Die DNA ist der Bauplan und die RNA kopiert quasi den Bauplan, auf Grundlage dessen dann ein Protein hergestellt wird. Und mit diesem Spike-Protein, was gefunden wurde, wurde also quasi eine mRNA reverse-engineert. Und die Technologie, die dann bei CureVac zugrunde liegt, ist dann die, dass diese mRNA noch weiterhin gezielt optimiert wird. Das heißt, sie können die Stabilität verbessern, sie können die Effizienz der Proteinproduktion verbessern. Es gibt verschiedene Dinge, die sie sehr, sehr versiert verbessern können an dieser mRNA, was natürlich auch einen ganz großen Teil des Wertes der Technologie ausmacht. Und mit dieser mRNA gehen sie dann in menschliche Zellen rein. Das Protein wird in der Zelle produziert und das Immunsystem wird dann also quasi unter diesen kontrollierten Bedingungen mit dem Protein konfrontiert, kann sich wehren. Und dann ist natürlich das Allerwichtigste, dass dieser Prozess auch in das Immungedächtnis übergeht, dass das Immunsystem das nicht vergisst. Und wenn sie dann irgendwann mit dem echten, lebenden Virus konfrontiert werden, weiß das Immunsystem, ganz genau, habe ich schon mal gesehen, und kann sich entsprechend zur Wehr setzen.
Jetzt ist ja zuletzt bekannt geworden, dass erste Studien bei Ihnen auch sehr erfolgreich liefen. Mhm. und Sie einen wichtigen Meilenstein erreicht haben. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, es laufen ja derzeit wirklich viele verschiedene klinische Studien und es gibt ja auch viele verschiedene Impfstoffkandidaten. Aber wir haben gerade erst letzten Montag haben wir sehr schöne, sehr positive und erfolgreiche Daten unserer Phase 1 publiziert. Sie haben ja immer so verschiedene klinische Phasen. Ich sage mal, in klinischen Phasen 1 und 2 wird in erster Linie die Sicherheit und Verträglichkeit eines Kandidaten getestet und sichergestellt und auch die Stärke der induzierten Immunantwort sich bereits schon mal angeschaut in mehreren hundert Probanden. Und dann geht das Ganze nochmal in eine Phase 3 über, wo dann an einer wirklich großen Anzahl an Probanden, also wir reden hier von 30.000 bis 60.000 Probanden, wirklich die Wirksamkeit des Impfstoffes getestet wird. Und CureVac hat derzeit, wie gesagt, sehr schöne Ergebnisse der Phase 1 gerade erst vorgestellt am Montag. Wir sind auch seit Ende September bereits in einer Phase 2 und werden jetzt auf der Grundlage dieser Daten, die wir erheben konnten, hoffen wir dann noch vor Ende des Jahres in eine Phase 3 übergehen zu können. Das ist natürlich immer alles abhängig auch von den Regulationsbehörden.
Frau Dr. Farki, jetzt dauert ja ansonsten die Entwicklung eines Medikaments, eines Impfstoffs Jahre. Mhm. Wieso kann man das jetzt so verkürzen? Mhm. Und stecken da auch nicht auch Risiken drin, ja? Und, mhm.
Ich denke, die Sicherheit des neuen Impfstoffes, und da sind wir uns alle einig, jeder, der einen Impfstoff entwickelt, jede Behörde, die das Ganze überwachen und sicherstellen muss, die Sicherheit eines neuen Impfstoffes hat absolute Priorität. Und die Ansprüche, die an klinische Studien gestellt werden, werden in keinster Weise relativiert. Ich denke, ein großer Unterschied ist aber natürlich, und das hatten wir bislang einfach noch nicht, ist dieser internationale Fokus, der auch wirklich durch alle Bereiche geht, die in der Entwicklung eines Impfstoffes beteiligt sind. Das heißt, wir haben hier alle ein ganz klares gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Priorität und sind in der Lage auch, ich sage jetzt auch mal, bürokratische Hürden einfach zu nehmen, weil jedem klar ist, wie dringend das Ganze ist. Und Sie sehen ja auch große Bemühungen der Impfstoffhersteller und Impfstoffentwickler, hier Transparenz zu schaffen. Also klinische Studienpläne werden zum Beispiel offengelegt. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Wissenschaftliche Publikationen, die ja sonst maximal geheim gehalten werden, bis sie dann von einem hoffentlich namhaften Journal dann publiziert werden, werden auf Preprint-Servern offengelegt, damit jeder schnellstmöglich Zugriff auf die Daten hat und damit arbeiten kann. Aber auch mit jeder Studie und mit jeder neuen Erkenntnis, die wir bekommen über das Virus, sieht man auch, dass Regulierungsbehörden tatsächlich ihre Ansprüche auch verschärfen. Also das geht Hand in Hand. Man bemüht sich hier aber um Transparenz. Es ist aber auch jedem klar, wie dringend hier zusammengearbeitet werden muss. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Unterschied.
Die Preisfrage überhaupt ist ja, die auch viele Menschen aktuell beschäftigt. Wie kurz stehen wir vor einem Impfstoff? Wie nah sind wir dem Ergebnis?
Also in Bezug auf die Zeit, denke ich, wir stehen tatsächlich kurz vor einem Impfstoff. Also wie ich eben schon sagte, es laufen ja natürlich verschiedene fortgeschrittene und wirklich vielversprechende klinische Studien. Es werden auch durchaus verschiedene Technologien eingesetzt. Das ist jetzt nicht nur die mRNA-Technologie, das sind auch ganz konventionelle Impfstofftechnologien, die einfach eine große Bandbreite an Kandidaten zur Verfügung stellen. Und das Einzige, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass diese Studienergebnisse, also die Studie muss nicht nur abgeschlossen sein, die Ergebnisse müssen auch immer wirklich grundsolide analysiert werden. Sie müssen von den Behörden genauestens geprüft werden, sodass eine Zulassung und selbst auch wenn es eine Notfallzulassung ist, nach Abschluss der klinischen Studie dann einfach noch eine gewisse Zeit braucht.
Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hat ja jetzt angekündigt, Mitte November einen solchen Wirksamkeitsnachweis vorlegen zu können und wollte dann auch eine Notfallzulassung beantragen. Was würde das für Ihr Unternehmen bedeuten?
Ja, BioNTech arbeitet ja genau wie wir auch auf mRNA-Basis und was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Technologie, die ist super spannend und wie gesagt, unsere beiden Gründer haben mit Sicherheit diese Technologie, waren auch Pioniere dieser Technologie vor 20 Jahren. Es ist aber nach wie vor eine Technologie, die noch in keinem zugelassenen Medikament verwendet wird. Das nicht bedeutet, dass die Technologie nicht sicher ist oder nicht ausgereift ist. Also wir haben, wie gesagt, 20 Jahre darauf investiert, diese Technologie zu etablieren und sie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. und jetzt auch als Schlüsseltechnologie in der Entwicklung eines Covid-Impfstoffes. Aber für uns bedeutet das einfach, jede neue wissenschaftliche Publikation, jede erfolgreiche klinische Studie, wie die Studien, die Sie gerade von BioNTech erwähnten, das sind alles weitere Validierungen dieser Technologie. Das sind Bestätigungen der Sicherheit und der Wirksamkeit dieser Technologie. Alle Wirkstoffe auf Basis von mRNA und machen es leichter, diese Technologie als neuen Stand der Technik zu etablieren und auch regulatorisch Wege zu ebnen und auch hier Prozesse schneller zu gestalten, weil die Behörden dann mit dieser Technologie einfach vertrauter sind. Also speziell im Fortschritt gegen Covid sehen wir diese Entwicklung wirklich insgesamt als sehr positiv.
Also auch für andere Impfstoffe oder?
Ja, absolut. Ja,
okay. Jetzt haben ja schon viele Länder, unter anderem ja auch die Bundesregierung, sich an verschiedenen Impfstoffprojekten beteiligt und auch schon viele Impfdosen gesichert. Erste Frage, wie viele Länder haben bei Ihnen schon an die Tür geklopft?
Ganz viele. Wir sind natürlich durchaus in Gesprächen mit anderen Ländern und Regierungen, um auch wirklich einen Zugang zu ermöglichen zu unserem Impfstoff, der so breit wie möglich ist. Für uns ist es ein Impfstoff für die Welt. Es ist ein Impfstoff für alle. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Nur welche Regierungen das tatsächlich sind und welche Länder das sind, seien Sie mir nicht böse, aber da kann ich Ihnen hier keine genaueren Informationen geben, denn dafür müssten die Verträge erst verhandelt und final verhandelt und unterschrieben sein.
Verständlich.
Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht für die Hörer nicht ganz so interessant. Ich finde viel interessanter die Frage, ob denn in absehbarer Zeit, dann so hört sich das für mich jetzt an, würden also mehrere Impfstoffe auf den Markt kommen, die parallel dann angewendet werden.
Ja, ich denke, dass das absolut so ausgehen wird. Denn man geht ja derzeit davon aus, dass sie wirklich mehrere Milliarden Impfdosen brauchen, um auf globaler Ebene hinreichend impfen zu können. Und das kann keine einzelne Firma leisten. Das kann auch kein einzelnes Supply Chain Management oder Produktionsnetzwerk einer einzelnen Firma leisten, selbst wenn sie jetzt wie mit Pfizer zum Beispiel einen großen Pharmakonzern dann dahinter stehen haben. Es besteht also eher ein potenziell ungedeckter Bedarf, für den wir ganz klar einen wichtigen Beitrag und einen wichtigen Platz von unserem Impfstoffkandidaten im Markt sehen. Und ich weiß, es klingt immer so ein bisschen pseudofreundlich, wenn man sagt, im Endeffekt arbeiten wir hier nicht gegeneinander, aber es ist ja nun mal eine Krankheit, die unser Leben sehr stark betrifft und sehr stark einschränkt. Und deswegen glauben Sie mir, wenn ich sage, es ist ein Wettkampf in erster Linie mit dem Virus und nicht der Firmen untereinander.
Und wenn dann jetzt, ich sage jetzt mal, 2-3 Impfstoffe, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn dann 2-3 verschiedene Unternehmen einen Impfstoff entwickelt haben, vielleicht auch jetzt nicht wie BioNTech und CureVac nur auf mRNA-Basis, sondern vielleicht auch, es gibt ja auch noch andere Ansätze, kommen die dann einfach alle auf den Markt und dann setzt sich am Ende das Wirksamste durch oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, ich denke, Sie werden ja durch die klinischen Studien und durch die Zulassung der entsprechenden Behörden haben sie ja gewährleistet, dass alles, was auf dem Markt ist, erstmal tendenziell wirksam ist. Dann gibt es natürlich Unterschiede. Ich sage mal, es gibt mit Sicherheit in der Art und Qualität der Immunantwort, die sie induzieren. Dann gibt es mit Sicherheit Wirkstoffe, die besser geeignet sind für verschiedene Gruppen an Menschen, die vielleicht eher zu Nebenwirkungen neigen oder immunsupprimierte Menschen, die vielleicht etwas brauchen, was weniger nicht aggressiv, aber ein bisschen milder wirkt. Also man kann da durchaus unterscheiden. Aber es sind ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, dass das keine normalen Marktbedingungen sind, von denen wir hier reden. Also weil Sie auch eben erwähnten, dass sich Länder auch Impfdosen sichern. Also das, was man natürlich im Kopf behalten muss, hier für uns ist es ja über Europa geregelt. Also in Europa wird die Bereitstellung durch die Europäische Union geregelt und das funktioniert so, dass die Europäische Kommission im Auftrag der Europäischen Union zum Beispiel gerade ein breites Portfolio an verschiedenen Impfstoffen und Technologien zusammenstellt. Das ist also jetzt, wir sind in natürlich auch in Kontakt mit der Europäischen Union und hatten da auch vor kurzem auch einen Press Release zu. Aber da sind durchaus auch andere Technologien dabei, die Europäische Kommission hier zusammenstellt. Denn dieses Portfolio, was sie dann hat, stellen sie den Mitgliedstaaten zur Verfügung. Und die Mitgliedstaaten können sich im Prinzip aus diesem Portfolio bestimmte Kontingente herausnehmen und sichern. Und hier sehen Sie schon, dass es im Prinzip keinen einzelnen Gewinner geben wird. Es wird keine einzelne Firma sein, die dann den Impfstoff hat, den alle benutzen werden. Das wird an einer ganzen Reihe von verschiedenen Komponenten und verschiedener Kriterien liegen.
Und jetzt sagten Sie ja schon, dass der mRNA-Ansatz ja doch noch, ich sage jetzt mal, relativ jung ist. Und vielleicht mal so als abschließende Frage, ein Blick in die Zukunft. Was bedeutet jetzt ein Erfolg dieses Ansatzes für den Einsatz sogenannter mRNA-Impfstoffe bzw. Medikamente?
Also ich denke, ein Erfolg wäre natürlich in erster Linie die wirklich wichtigste letztendliche Validierung und finale Etablierung dieser mRNA-Technologie, weil es ja bislang noch kein Medikament auf Basis dieser Technologie im Markt gab. Und das ist am allerwichtigsten, um diesen neuen Standard etablieren zu können. Und die Technologie ist ja auch sehr, sehr vielseitig. Also mit Impfstoffen hat die Technologie ja noch nicht ihr Ende erreicht. Also wir entwickeln ja durchaus auch in viele andere Bereiche rein. Das Immunsystem wirklich gezielt triggern zu können, gibt es auch in anderen Bereichen wichtige Anwendungen, zum Beispiel der Immuno-Onkologie, also der Krebstherapie. Tumore, die vom Körper nicht oder gerade vom Immunsystem nicht erkannt werden, quasi dem Immunsystem gegenüber zu enttarnen und einen Tumor auch durch das eigene Immunsystem bekämpfen lassen zu können. Das sind Dinge, wo diese Technologie auch sehr, sehr wichtig werden wird, wo Sie auch viel Forschung dran sehen. Sie haben den Bereich der Proteintherapien, wo es Krankheiten gibt, wo ein Protein tatsächlich fehlt. Sie haben das zum Beispiel in der Leberzirrhose als ein Beispiel, wo sie also ein Protein nachliefern, nicht um das Immunsystem zu warnen, sondern einfach, weil es fehlt und eine Krankheit verursacht, weil es fehlt. Und das sind verschieden weit fortgeschrittene Bereiche von sehr, sehr hoher Relevanz. Und wenn diese Technologie sich einfach weiterhin so erfolgreich entwickelt und jetzt diese initiale Validierung wirklich hinter sich hat, ich denke, das wird auch all diese weiteren Bereiche deutlich beschleunigen und verbessern.
Ja, Frau Dr. Flacki, dann bedanken wir uns an dieser Stelle für dieses hochinteressante Gespräch über das wieder brandheiß gewordene Thema Corona-Impfstoff.
Ich danke Ihnen.
Ja, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Also, sehr gerne. Das ist wirklich sehr interessant und Sie haben das auch sehr gut erklärt und einfach erklärt.
Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Ja, und dann, ich danke Ihnen.
Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Erforschung und hoffen dann auch auf einen baldigen Impfstoff.
Mhm. Wir tun alles. Wir geben alles.
Das klingt doch mal nach was.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und wir hoffen auch, dass wir euch viel Neues zu diesem Thema nahebringen konnten und vielleicht die ein oder andere Frage, die euch beschäftigt hat, auch beantworten konnten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und unseren Kanal abonnieren würdet und natürlich auch auf unserer Homepage effekten-spiegel.com mal vorbeischaut. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.